Ich habe jetzt auch wieder einen Zettel, den teile ich gleich aus. Aber zu Beginn wollen wir folgende Verse lesen. Könnt ihr aufschlagen. 1. Johannes 5, 14 bis 15. 1. Johannes 5, 14 bis 15. Da steht: Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also wir dürfen vor Gott treten und ihn bitten, wie Jesus Christus selbst. Aber um Missbrauch abzuwehren, damit wir das Gebet nicht missbrauchen, kommt gleich der entscheidende Zusatz hinzu, nach seinem Willen. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Nun, was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Das ist das Thema dieser Bibelarbeit. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Was charakterisiert ein Gebet nach Gottes Willen? Was muss man da beachten?
Dass ich Gottes Wille kenne.
Dass ich Gottes Wille kenne, ja. Sehr gut, ja. Also Gottes Wille, Gottes Wort, das klingt danach, dass wir so nach Gottes Willen beten könnten. Ich lese nicht in der Zeitung, sondern ich lese in der Bibel, um zu erfahren, was ist Gottes Wille. Okay, noch mehr Punkte.
Ich muss dann auch anerkennen, dass Gottes Willen über meinem steht. Also nicht 1 zu 1.
Ah ja.
55 1. Das, was er oder das, was Gott will, das wird er tun. Also sein Willen.
Das ist genau das, worauf ich noch hinaus wollte, im Prinzip diese Richtung. Die beiden Argumente oder Aspekte waren ja im Prinzip über den Inhalt unseres Gebetes. Aber das geht jetzt mehr in die Richtung über den Beter selbst. Wie muss denn der Beter, in welcher Verfassung muss denn der Beter sein? Und das sind die beiden Punkte, um die es jetzt gehen soll. Man könnte ja denken, dass es bei der Frage nach ein Gebet nach Gottes Willen nur um den Inhalt geht, aber die Bibel macht deutlich, dass es eben nicht nur um die Bitten geht, sondern auch um den Beter. Ja, nicht nur der Inhalt unserer Gebete muss Gottes Willen entsprechen, sondern auch die Gesinnung des Beters. Man könnte sagen, der Charakter des Beters und der Charakter des Gebets.
Weil die Antwort hier schon drinsteht, habe ich dich noch nicht ausgeteilt, um euch zu testen.
Und wir wollen uns jetzt zu Beginn mit der Frage beschäftigen, oder es soll um die Gesinnung des Beters gehen. Und die Gesinnung des Beters, die mache ich jetzt an drei Punkten fest. Und zwar... Und zwar unsere geistliche Verfassung, unsere Motivation und unser Wille zur Zusammenarbeit. Geistliche Verfassung, Motivation, Wille zur Zusammenarbeit. Das erste ist also unsere geistliche Verfassung. Unsere geistliche Verfassung hat etwas damit zu tun, ob unsere Gebete nach Gottes Willen sind. Ob unsere Gebete effektiv sind, könnten wir weiter sagen. Geistlichkeit, das heißt also, durch den Geist geführt zu sein, das führt nach der Bibel zu effektiven Gebeten. Wir werden das jetzt gleich mal sehen, wie das genau zu verstehen ist. Ich lese dazu Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Jakobus 5, 14 bis 16. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann kommt das Beispiel über Elia, der Gott darum bat, dass es aufhört mit Regnen, und dann hat es aufgehört, und zwar gleich mal 3 Jahre lang. Und dann hat er nochmal Gott darum gebeten, dass es wieder anfängt, und dann hat es auch wieder angefangen mit Regnen. Also, das Gebet von Elia hatte tatsächlich Wirkung, Einfluss auf Gott. Er war eine in diesem Sinne gerechte Person, die ernstlich Gott angefleht hat. Nun, in diesem Text hier wird die Gesinnung des Kranken deutlich daran, dass er die Ältesten ruft. Die Ältesten sollten grundsätzlich geisterfüllte Leute sein, also der Kranke ist geisterfüllt, der ruft die Ältesten. Die Ältesten müssen, wenn sie Älteste sind, geisterfüllt sein, von Gottes Geist geleitet sein. Und dann in Vers 16 sagt Jakobus, das ist ganz konkret, das Gebet einer gerechten Person bewirkt viel. Nun, eine gerechte Person, was ist das? Eine gerechte Person ist keine Person, die keine Probleme mit dem deutschen Gesetz hat, mit der Polizei oder so, die gerade nicht verfolgt wird, sondern in der Bibel ist eine gerechte Person eine Person, die vor Gott gerecht ist, das heißt, mit Gott verbunden ist, durch Jesus Christus. Wir könnten es auch so formulieren, eine Person, die durch den Geist Gottes geleitet wird. 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, hier haben wir also wieder die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Also das ist dieser Austausch, der am Kreuz stattfand, dieser große Austausch. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, er nahm auf sich unsere Ungerechtigkeit und gab uns dafür seine perfekte, heilige Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir an Christus glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir tatsächlich Gott Christi perfekte Gerechtigkeit. Sie ist uns gut geschrieben, auch wenn wir noch Sünder sind. Und so schreibt dann Paulus an anderer Stelle an die Römer, Römer 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und dann Vers 4 schreibt er weiter, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit, da haben wir sie wieder, verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also das bedeutet es, geistlich oder auch gerecht vor Gott zu sein. Wir lassen uns von Gottes Geist bestimmen. Und das führt zu effektiven Gebeten. Und im Gegenteil dazu führt die fehlende geistliche Gesinnung zu uneffektiven Gebeten. Das macht die Bibel auch deutlich. Was bedeutet das? Ganz einfach, Schuld, Sünde verhindert Gebete oder verhindert Gebetserhörung. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Wir müssen vor Gott unsere Schuld bekennen. Psalm 66, Vers 18. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Also wir müssen unsere Schuld vor Gott bekennen, ganz klar. Aber es geht noch weiter. Wir müssen auch die Schuld von anderen Leuten vergeben, die sich an uns versündigt haben. Da sagt Jesus selbst, Matthäus 11, Vers 25, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Also es wird deutlich, ein unbarmherziger Geist, eine unbarmherzige Gesinnung verhindert Gebete. Und es geht noch weiter, wir müssen nicht nur unsere Schuld vor Gott bekennen, wir müssen nicht nur die Schuld anderer an uns vergeben, sondern wir müssen auch um Vergebung bitten für die Schuld, die wir anderen getan haben. Das ist ja ganz logisch, da steht Matthäus 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also dieses Opfer, was gebracht wurde im Alten Bund, das war stets mit Gebet verbunden. Gott opfern, das ist gleichzusetzen mit Gott, an Gott, Gott anzubeten. Und mit diesen Worten aus der Bergpredigt beschreibt Jesus eine opfernde, eine betende Person, welche eben zuvor sich an einer anderen Person versündigt hat. Und seine Anweisung ist sehr klar, erst soll sich diese Person versöhnen. Erst muss der Streit aus dem Weg geräumt werden und dann kann diese Person ihr Opfer, ihr Gebet zu Gott bringen. Noch ein weiterer Punkt. Es geht in der gleichen Richtung weiter. Probleme und Streit in der Familie, in der Ehe, können Gebete verhindern. Also ist ganz interessant, wir versuchen aus allen möglichen Gründen, Streit in der Ehe zu verhindern, weil sich das eben so gehört und weil wir Christen sind und so weiter und so fort. Aber auch ganz wichtig, dass unsere Gebete erhört werden. 1. Petrus 3, Vers 7, da steht, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also unsere Ehe, unsere Familiengemeinschaft hat etwas mit der Effektivität unserer Gebete zu tun. Und ein letzter Punkt dazu, man darf selber seine Ohren nicht vor den Bitten und vor der Not anderer verschließen. Sprüche 21, Vers 13, wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Ja, wir beten zu Gott in unseren Nöten, in unseren Problemen, dass er eingreift, dass er hilft. Und genauso sollen wir hören und helfen, wo wir um Hilfe gebeten werden oder wo wir etwas tun können. Wir sollen selber bereit sein. Also unser Gebet wird Gottes Willen widerspiegeln, wenn der Geist selbst uns lehrt und leitet. Wenn wir eine geistliche Gesinnung, eine geistliche Verfassung haben. Wenn Schuld und Sünde vergeben und aus dem Weg geräumt sind. Und darum müssen wir in der Erkenntnis von Gottes Charakter, von seinem Willen und von seinen Wegen wachsen. Der geisterfüllte Beter wird erkennen, was es bedeutet und wo es nötig ist, dass das Reich Gottes kommt, dass Gott eingreift. Und ungeistliche Beter dagegen müssen zuerst was? Ihre Schuld bekennen, bevor sie Gott bitten. Dazu noch eine Stelle, wo das sehr deutlich wird, Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Also Gott will und Gott kann. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also unsere geistliche Gesinnung. Und der zweite Punkt ist unsere Motivation. Die Motivation hinter unseren Gebeten bestimmt, ob unsere Gebete effektiv sind, ob unsere Gebete etwas bewirken. Es ist ganz klar, wir müssen göttlich motiviert sein. Ja, geschieht unser Gebet zur Ehre Gottes? Das ist die Frage. Wollen wir auch mit unserem Gebet und mit unseren Bitten Gott verherrlichen? Wir wissen, die Bibel macht das deutlich, alle Aspekte unseres Lebens sollen Gott verherrlichen. Da steht dieser bekannte Vers, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Also total krass. selbst wenn wir essen und trinken, gleich jetzt nach der Bibelarbeit, sollen wir das warum tun? Zu was tun? Zur Ehre Gottes. Wenn ich dann dorthin gehe und den Kartoffelsalat esse, dann soll ich den in Anbetung essen, heißt das. Es ist interessant zum Thema Gebet, dass alles in meinem Leben zur Ehre Gottes, das heißt, alles in meinem Leben soll Anbetung sein. Nun, wie mache ich das? Das ist wieder ein ganz großes anderes Thema. Wie esse ich den Kartoffelsalat zur Ehre Gottes? Nun, ganz einfach in Dankbarkeit. Ich danke Gott, dass er die Kartoffeln gemacht hat und die Frau dazu oder den Mann dazu befähigt hat, den Kartoffelsalat zu machen und so weiter und so fort. In Dankbarkeit. Aber hier wird deutlich, alle Aspekte sollen zur Ehre Gottes geschehen. Auch unser Gebet, auch unser Bittgebet. Dass das unsere Motivation sein soll, das wird auch im Vater Unser deutlich. Und zwar in den ersten Bitten. Was steht da? Und was lehrt uns Jesus da? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, zuerst geht es um Gottes Ehre. Zuerst geht es um sein Reich. Zuerst um seinen Willen. Dass das mehr und mehr deutlich wird, mehr und mehr geehrt wird, mehr und mehr in dieser Welt geschieht. Zuerst Gott. Ganz klare Aufteilung im Vater Unser. Unsere Motivation, unser Verlangen sollte in jeder Bitte sein, dass Gottes Reich wächst und dass dabei und dadurch sein Name geehrt werde. Das heißt für uns, wir müssen unsere Bitten, unsere Gebete, jede einzelne Bitte daran prüfen, daran hinterfragen. Verherrlicht diese Sache, um die ich Gott bitte, Gott. Trägt es zur Ehre seines Namens bei. Wächst dadurch sein Reich in dieser Welt, wenn diese Bitte erfüllt wird. Also ich kann zum Beispiel beten, Herr, schenk, dass die Gemeinde, unsere Gemeinde hier in Wuppertal, die Serg, wächst. Ja? Und wir würden sofort sagen, das ist wirklich ein frommes, ein gutes Gebet. Und tatsächlich, wenn ich jetzt das mit dieser Motivation bitte, O Herr, schenk, dass unsere Gemeinde wächst, damit hier dein Name groß wird, damit hier dein Wort verkündigt wird, damit mehr Menschen von dir erfahren und dich ehren. Und so weiter. Dann ist das ein gutes Gebet. Ich kann aber auch bitten, Herr, schenk, dass diese Gemeinde wächst, denn ich will endlich, dass hier ein bisschen mehr los ist in der Gemeinde und außerdem ist es so peinlich, wenn man so klein ist und überhaupt, wir haben finanzielle Probleme, das wäre besser, wenn wir dann hier uns ein neues Klavier leisten können oder was auch immer, ja, ein neues Auto für einen Pastor. Das wäre eine ungeistliche Gesinnung, obwohl die Bitte sehr fromm klingt. Herr, gib, dass unsere Gemeinde wächst. Also die Frage ist tatsächlich, wie ist unsere Motivation? Ist unsere Motivation Gottes Ehre? Luther sagt dazu, ja, als so eine ganz große Dürre war, er hat darum gebetet, dass Gott Regen schenkt. Nicht, damit wir jetzt endlich wieder das Korn wächst und wir endlich satt werden, sondern damit Gottes Name nicht in Unehre gezogen wird. Damit die Heiden nicht lästern, die Ungläubigen. Ja, nach dem Motto, was habt ihr für einen Gott, der seine Zusagen nicht hält, der euch hier hungern lässt. Also selbst darin war die Herrlichkeit Gottes seine Motivation. In Jakobus 4, Vers 3, da steht es dann so, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ja, unsere Gebete sind leider oft durch Ich-Bezogenheit geprägt. Wir wollen uns den Vorteil anstatt die Ehre Gottes und den Vorteil unseres Nächsten. Wir können die frömmsten Dinge beten, tatsächlich. Aber wenn wir mit der falschen Motivation beten, dann ist es sogar Sünde, dann ist es Heuchelei. Also die Motivation muss die Ehre Gottes sein. Und jetzt zu dem dritten Punkt, Zusammenarbeit. Wille zur Zusammenarbeit. Was meine ich damit? Wir müssen willig sein, Gott zu dienen. Das heißt für uns, das, was wir erbitten, dass wir uns dafür selbst zur Verfügung stellen, dass wir selbst bereit sind, unseren Teil zu tun. Ja, vieles, wofür wir bitten, können wir selber tun oder wir sind selber gefragt. Gott möchte uns selbst dazu gebrauchen. Ein interessantes Beispiel, schlagt bitte mal auf Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, Vers 37. Da sagt Jesus diesen bekannten Vers, Matthäus 9, Vers 37, da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Also Jesus lehrt, also die gehen da durch die Landschaft, durch die Gegend und die sehen, Mensch, hier ist ja überall so viel Arbeit. Ja, hier sind so viele Leute, die nicht die wahre Botschaft Gottes kennen, so viele Probleme, so viel Sünde, so viel Gottlosigkeit, so viel Hochmut, hier gibt es Arbeit. Das wird den Jüngern klar und Jesus sagt, ja, tatsächlich, bittet Gott darum, dass er Arbeit in seine Ernte sendet, dass hier Leute kommen, die das Wort Gottes verkündigen, die den Menschen helfen. Und ich nehme mal an, die Jünger, die waren treu, sie sind Jesus gefolgt, die werden dann am Abend in ihrem Abendgebet und vielleicht noch am nächsten Morgen in ihrer stillen Zeit Gott darum gebeten haben, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Weil Jesus, ihr Rabbi, hat es ja gesagt. Und was passiert daraufhin? Gleich der nächste Vers. Das ist zwar jetzt ein neues Kapitel, aber das gehört natürlich daran, dazu. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus. Also die Jünger haben darum gebetet, dass Gott Arbeit in die Ernte sendet, um dann herauszufinden, dass sie selbst damit gemeint sind. Jesus sendet sie selbst aus. Sie selbst würden Werkzeuge sein, damit diese Bitte erfüllt wird. Ja, ich kann Gott natürlich darum bitten, dass die Gemeinde hier in Wuppertal wächst. Aber ich muss natürlich auch bereit sein, selber einzuladen, selber dafür etwas zu tun. Ich kann Gott darum bitten, dass es den Gemeinden in Japan, in diesen Katastrophengebieten gut geht, dass sie sich versammeln können, dass sie in dieser großen Not auf Gott vertrauen. Aber ich muss dann auch bereit sein, wirklich sie zu unterstützen, wirklich mich zu informieren, wirklich mal zu sehen, wo kann ich was dafür tun und so weiter und so fort. Wir könnten noch viele Beispiele finden, wo wir bereit sein müssen, ja, als Werkzeuge Gottes zu dienen. Ich habe in Amerika mal einen Film gesehen über einen Prediger der Erweckungszeit, der hieß Chevy, mit Familiennamen, den Vornamen habe ich schon wieder vergessen, aber in diesem Film über diesen Prediger gab es eine ganz interessante Szene, die eben so passiert sein soll. Der war also immer mit dem Pferd unterwegs und hat so in entfernte Gegenden, in kleinen Dörfern das Evangelium gepredigt. Und das war so ein richtiger Mann Gottes, so ein richtig heiliger Mann, und worum er Gott in Gebeten angefleht hat, das wurde meistens erfüllt. Das wussten dann schon die Leute, ja. Irgendwo Not, irgendwo Elend. Und wenn er dann darum Gott gebeten hatte, dann hat sich das ziemlich schnell erfüllt. Und dann reist er mit seinem Pferd eines Tages mal wieder durchs Hinterland und begegnet dann auf so einem schmalen Pfad einer jungen Familie oder überhaupt einer Familie mit ihren Karren, und das Pferd war verunglückt und ist dabei ums Leben gekommen. Und nun haben sie ihn getroffen und ach, es ist alles so schlimm und wie kommen wir hier weiter und so fort. Was können wir tun? Und Chevy nach seiner Gewohnheit hat gesagt, kommt, lasst uns hier niederknien und erstmal beten. Die Sache bringen wir erstmal vor Gott. Und dann hat er sich hingekniet und er fing an mit Beten und dann war er kurz mit dem Anfang schon fertig. Dann brach er sein Gebet auf, stand auf und sagte, ja, wisst ihr was, dieses Gebet muss ja gar nicht mehr gesprochen werden. Das Gebet ist ja schon erfüllt. Und dann hat er ihm sein eigenes Pferd gegeben. Ja, also das war ein Mann des Gebets, aber er hat dann auch in dieser Situation erkannt, ich muss hier gar nicht mehr beten, es ist ja schon erfüllt. Sind wir bereit, haben wir wirklich den Willen, uns Gott als seine Diener, als seine Werkzeuge zur Verfügung zu stellen? Also, beten nach Gottes Willen, da gehört unsere Gesinnung mit dazu. Ja, sind wir durch den Geist geleitet? Ist die Ehre Gottes, sein Reich, unsere Motivation? Sind wir willig, ihm zu dienen? Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist natürlich der Charakter oder der Inhalt unseres Gebetes, unserer Bitten. Wie können wir wissen, ob unsere Bitten mit dem Willen Gottes auf einer Linie stehen? Und die Frage muss ich jetzt nicht nochmal stellen, das haben ja einige schon gesagt, naja, wir schauen in die Bibel rein. Klar, autoritativ ist, wie in allen Bereichen, allein die Bibel. In der Bibel zeigt uns Gott seinen Willen. Das heißt, wir können es auf eine kurze Formel bringen: Gebet nach Gottes Willen ist biblisches Gebet. Gottes Wort ist voll von Gottes Willen und da kann man wirklich leicht erkennen, was wir beten sollen. Mission, Vergebung, die Ehre Gottes, sein Wille, dass wir seinen Willen erkennen. Um die Verbesserung der Zustände in Not und Elend und in sozialen Missständen. Wir sollen um Heilung bitten, wir sollen für die Gemeinde bitten, um Glaubenswachstum und so weiter. Und wir sehen, dass die Bibel uns den Willen Gottes in zwei grundsätzlichen Methoden offenbart. Die erste ist, dass er uns Aspekte seines Willens, ja, wörtlich sagt. Ja, ganz ausdrücklich werden sie genannt. Wir hatten das schon, Paulus sagt, bittet für mich, dass das Wort in Klarheit verkündet wird. Bittet darum, dass alle Welt das Evangelium hört. Bittet darum, dass wir Gottes Größe und seine Herrlichkeit erkennen. Bittet darum, dass wir in dieser Erkenntnis, in der Glaubenserkenntnis wachsen. Und so weiter und so fort. Bittet um Vergebung eurer Schuld. Also viele Aspekte werden ganz deutlich genannt. Und dann gibt es noch eine andere Methode, und zwar, wie Gott uns seinen Willen offenbart, wie wir die Aspekte seines Willens für unsere Gebete erkennen können, nämlich durch Prinzipien, die in der Bibel deutlich werden. Und diese Prinzipien, die lehrt er durch die Geschichten, die wir in der Bibel finden. Ja, die Bibel besteht ja zum größten Teil aus nicht Gebetslisten, sondern Geschichten, die berichtet werden. Und diese Geschichten, in diesen Geschichten werden gewisse Prinzipien deutlich und diese Prinzipien aus diesen vergangenen Geschichten sollen wir anwenden in unserer aktuellen Situation, in unserem Gebet. Also ein Beispiel, wir kennen alle die Geschichte von David und Goliath. Da kannte ich jetzt bisher noch kein konkretes Gebetsanliegen lesen, sondern wir lesen eben diese Geschichte, wie sie eben stattgefunden ist. Und da sehen wir, der Goliath, der wird die ganze Zeit umständlichst beschrieben und wenn er selbst was sagt, macht er ultralange Reden und ständig ist Goliath am Reden oder es wird über ihn geredet. Und dann haben wir den David, über den wird kaum was gesagt, er selbst sagt auch nur ganz wenig und er geht auch nur hin und holt sich diese kleine Schleuder, ist nicht viel zu ihm, über ihn zu berichten. Nun, die Frage ist gut, ja, was hilft uns das jetzt in unserem Gebet? Wo können wir das Prinzip lernen? Nun, am Ende kommt raus, dass David für die Herrlichkeit, für die Ehre Gottes kämpft und diesen großen Krieger, der so viel Reden geschwungen hat, über den so viel geredet wurde, mit einem kleinen Steinchen platt macht. Und die Prinzipien, die wir lernen dürfen, das, worum wir Gott bitten dürfen, das ist zum Beispiel, Herr, hilf uns, dass wir für dich, für deine Ehre kämpfen. Hilf uns, dass wir wirklich auf dich vertrauen. Hilf uns, dass wir ja, uns nicht durch unsere Worte und alle möglichen Sachen groß hervortun, sondern dass wir dir treu helfen und so weiter und so fort. Es werden gewisse Prinzipien in diesem Bericht deutlich. Also, biblisches Gebet benutzt die Bitten und die Prinzipien der Bibel. Und wir können aus den Gebeten, die in der Bibel drinstehen, richtig ausformulierte Gebete, wie zum Beispiel die Gebete des Paulus, noch etwas lernen. Dass biblisches Gebet sogar die Bibel wörtlich zitiert, wörtlich Bezug darauf nimmt, sich darauf beruft. Und die Frage ist, die wir jetzt am Ende noch beantworten wollen, wie wird denn das Wort Gottes, wie werden denn seine Verheißungen, seine Prinzipien im Gebet angewandt? Wie mache ich das? Ich soll Gottes Wort zitieren, ich soll mich konkret auf Gottes Wort berufen. Soll ich dann einfach mal mitten im Gebet die Bibelstellen zitieren, die ich halt auswendig kenne? Ja, Johannes 3,16 oder was weiß ich, was man so kennt. Wie nehme ich denn konkret Bezug auf Gottes Wort? Und dazu wollen wir jetzt mal aufschlagen Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Die Stelle hatten wir heute schon mal, dieses Gebet der Gemeinde. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Also nochmal zur Situation. Petrus und Johannes haben da jemand geheilt im Tempel. Sie haben von Jesus das Wort von Jesus verkündet. Danach wurden sie gefangen genommen und ihnen wurde verboten, weiter in Jesu Namen zu predigen. Und sie kommen jetzt in die Gemeinde und dort geschieht Folgendes. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, was toben, Achtung, jetzt kommt das Zitat aus dem Alten Testament, also aus dem Wort Gottes, was toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Ja, was toben die Heiden? Und was tun die Völker nicht? Und letztendlich toben die, um das zu tun, was Gott in seinem Ratschluss schon lange bestimmt hat. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, wie geht die Gemeinde hier vor? Zuerst, das ist interessant, wird die Souveränität Gottes gepriesen. Und dann kommt dieses Zitat aus Psalm 2. Ja, dieses Toben der Heiden. Die Rebellion der Menschen gegen Gottes Souveränität, gegen Gottes Ratschluss. Und dann wenden sie dieses Zitat, dieses alte Zitat, 1000 Jahre alt, aus Psalm 2, wenden sie an auf ihre Situation. Ja, nun waren es Pilatus und Herodes und die Heiden und das Volk, welche sich gegen Jesus, den Sohn Gottes, gegen die Souveränität Gottes wendeten. Aber hier ist es genauso. Auch sie haben nur nach Gottes Willen gehandelt. Und darauf basiert jetzt ihre Bitte. Herr, du siehst ihre Drohungen, du siehst das Verbot, dass wir hier nicht mehr predigen dürfen. Verleihe uns Mut. Du bist souverän, du hast alles in deiner Hand und darum hilf uns jetzt darauf zu vertrauen und freimütig dein Wort zu predigen. Denn nicht die Priester und Schriftgelehrten oder sonst wer hat wirklich Macht über uns, sondern du. Also der Psalm 2 bildet die Basis für die Bitte an Gott, den Jüngern Mut zu geben. Und wir haben gelesen, Gott erfüllt ihre Bitte. Werden mit Heiligen Geist erfüllt und sie verkündigen das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Zum Abschluss möchte ich noch das Beispiel von Georg Müller bringen, den werden vielleicht einige kennen. Ich habe auch ein Buch von ihm, also die Biografie mit, wenn die dann mal anschauen will. Georg Müller, der Waisenhausvater aus Bristol, war eigentlich ein Preuße, der dann nach England gekommen ist und er hat Waisenhäuser gegründet. Und das Interessante an seinem Leben war, dass er nie irgendwelche Menschen um Hilfe gebeten hat. Ach, könnt ihr mal hier ein bisschen was spenden, einen Sack Kartoffeln oder so, die Kinder haben Hunger. Sondern er hat einzig und allein Gott darum gebeten. Er hat alles im Gebet vor Gott gebracht. Er hat gesagt, wenn Gott wirklich alles in seinen Händen hält, dann wird er dieses Werk führen und wird das Nötige geben. Und über ihn wird eben berichtet, es ist bekannt, dass er Stunden betete. Ich habe ja heute gefragt, wie lange beten Sie so? Also, wenn wir solche Leute ansehen wie Jesus oder Paulus oder eben auch Georg Müller oder Luther, dann können wir immer nur sehen, die beten stundenlang. Manchmal eine ganze Nacht, manchmal einen ganzen Tag. Er hat immer stundenlang gebetet. Ist er ganz, ganz zeitig aufgestanden, um 3:30 oder so, nur um ein paar Stunden lang beten zu können, bevor er dann seine Arbeit gemacht hat. Und das hat er ein paar Jahre lang so gemacht. Und dann hat er aber angefangen, was zu machen? Erstmal die Bibel zu lesen, bevor er gebetet hat. Das hat er vorher nicht so gemacht. Er begann, die Bibel zu lesen, und dann sagte er, und die Bibel, das, was ich gelesen habe, das, worüber ich meditiert habe, das hat mich dann in das Gebet geführt. Ja, das Wort Gottes zeigt uns seine Herrlichkeit und das Wort Gottes zeigt uns unsere Unzulänglichkeit, unsere Abhängigkeit. Und das führt uns automatisch in unser Bittgebet. Zu dieser Thematik werde ich dann in dem Dia-Vortrag noch einiges berichten können, wie ich selbst das erfahren durfte durch Gottes Gnade. Aber ich möchte euch jetzt dazu ermutigen, bezieht eure Bitten auf den Text, den ihr in eurer stillen Zeit, in eurer Andacht studiert habt. Macht das zu eurer Gewohnheit. Ja, übt euch darin. Wir sollen das Wort ernst nehmen. Wir sollen darauf Bezug nehmen. Ja, wir sollen, Gott fordert uns direkt auf, Gott beim Wort nehmen. Im Psalm 27, da bittet David, oder es ist irgendein anderer Psalmist, Herr, ich halte dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht suche ich, hilf mir. Wir sollen Gottes Wort ihm vorhalten, wir sollen ihm beim Wort nehmen, wir sollen es in unserer Situation anwenden. Ja, der offenbarte Wille Gottes in seinem Wort, der muss die Grundlage für unsere Gebete werden. Und wir müssen dieses Wort Gottes in unsere Gebete integrieren. Und auf diese Weise können wir tatsächlich sehr mutig und bis ins Detail darum bitten, dass Gottes Wille im Himmel wie auf Erden geschieht. Amen.